Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast Ausgabe 271. Es ist der 6.12.2020. Heute mit dabei der Eugen.
Hallo.
Die Samira.
Hallo.
Und ich, der Robert. Herzlich willkommen und viel Spaß bei dieser Ausgabe. Wir fangen mit unserem Rückblick an. Letzte Woche, in der Woche, also nicht an einem Freitag oder einem Samstag, kämpfte am 2. Dezember in England, in den Production Park Studios in South Kirkby, Yorkshire, in England, ist es ein Bayer? Ich meine, er ist Bayer. Serge Michel gegen Rikards Bolotnics um den WBO-Europatitel und um die Möglichkeit, einen 5-Kampf-Vertrag bei Top Rank zu ergattern. Wie hat er sich geschlagen, Samira?
Ja, erstmal natürlich Bavarian Sniper, kommt aus Traunreuth, Bayern. Ja, hast du recht gehabt, er ist Bayer. Zum Kampf, man musste ein bisschen warten. Auf YouTube wurde es ja live übertragen, kostenlos. Und war auf jeden Fall ein sehr guter Start von Serge Michel. Aber ja, sagen wir mal so, er hat die ersten drei Runden echt gut begonnen. Auch taktisch ist er einfach der bessere, sagen wir mal so, der feinere Boxer, besser ausgebildet. Ich habe vor dem Kampf nochmal versucht, mir so ein bisschen von seinem Gegner anzugucken, weil er uns ja allen nicht so viel gesagt hat. Rikards Bolotnics aus, ich glaube, Lettland war das, genau.
Ist ein Lette.
2 Jahre ein bisschen jünger. Und ja, das Interessante ist bei YouTube, man kann die Kämpfe, die guten, also die gegen die besten Gegner, die er verloren hat, die kann man eigentlich gar nicht finden. Deswegen kann man sich über ihn ein schweren Urteil erlauben. Und es sind sehr viele Kämpfe nur drin gegen halt so Fallobstgegner, wo man halt aber schon so ein bisschen sieht, da dachte ich mir schon, ja, könnte ein bisschen zäh werden, weil ich finde, er sieht physisch ein bisschen stärker, also so der härtere Boxer, so physisch einfach. Und am Ende war es halt auch so, also er ist zwar technisch nicht so fein, aber sehr effektiv. Und einfach ein robusterer Boxer, weil nach der 4. Runde hat er halt angefangen, den Kampf zu übernehmen. Er hat halt die ersten Runden sich Serge Michel ausgeguckt, hat halt ein paar Treffer so genommen, hat wahrscheinlich gemerkt, dass die ihm nicht so wehtun. Und hat dann, ja, in der 5. Runde wurde Serge Michel sogar angezählt. Er wurde auch langsam müde. Also war das dann sowieso schon eine 10-8 Runde. Und dann konnte Serge Michel auch gar keine Runde mehr auf meinem Punktzettel gewinnen, weil seine Kondi einfach weg ist und er irgendwie mit dem Stil dann gar nicht klarkam. Er hat ihn einfach dann ausgeboxt, er hat ihn an den Seilen gestellt. Serge Michel hat sich dann auch hingestellt und viele Treffer kassiert. Es wurde echt brutal zum Ende hin. Also er hat echt extrem viel kassiert. Man dachte die ganze Zeit, oh Gott, ja, es endet wahrscheinlich noch vorzeitig oder er geht K.O. Hatte man so mehrere Momente, wo man dachte, jetzt ist jetzt aber vorbei und so. Also ich verstehe auch nicht, warum er so viel an den Ringseilen da stehen geblieben ist. So, keine Ahnung, er hat sich da echt viel, er hat da auch halt kassiert. So, ist jetzt nicht so, dass er sich da dann so gut gedeckt hat, dass er nichts abbekommen hat. Es war, weiß nicht, ob das, seine Ecke hat ihm auch reingeschrien, dass er sich halt anders bewegen soll. Am Ende ist er halt nur noch weg, also sagen wir mal so, am Ende hat er versucht, die Sven-Ottke-Taktik an den Tag zu legen und ist eigentlich nur noch weggerannt, beziehungsweise hat sich dem Kampf so gut es ging entzogen. Hat leider nicht geklappt. In der 10. Runde hat er halt durch TKO verloren. Sein Vater ist ja in seiner Ecke, hatte das Handtuch schon in der Hand und der Ringrichter hat dann den Kampf abgebrochen, nachdem er auch vorher angezählt war. Aber es gab halt auch nichts mehr zu gewinnen. Ich glaube, bei ihm hat einfach die Luft gefehlt. Das Problem bei Serge Michel, also ist echt ein guter Boxer, auch ein sehr guter Techniker. Aber da hat man halt so gesehen, dass vielleicht dieser übertriebene, ja nicht übertriebene, aber Amateurbox-Stil mit diesen vielen Bewegungen, wo ich immer sage, diese unnötigen Bewegungen, die eigentlich schön aussehen, die halt so typisch amateurboxerhaft sind, die halt Bolotnics gar nicht hat. Der stampft halt nach vorne, kompakt und bewegt sich halt so wenig wie möglich und feuert dann harte Treffer ab. Ne? Das ist halt total das Gegenteil. Aber das war dann halt effektiver und durch die vielen Bewegungen, die Michael halt auch am Anfang gemacht hat, wurde er einfach so müde und er hat da extrem viele Körpertreffer eingesteckt, was kam noch dazu, wodurch er noch müder wurde. Und ja, da gab es dann nicht viel zu holen. Also es ist natürlich traurig für den deutschen Boxsport. Ich hätte es ihm gewünscht. Hat sich tapfer, wacker auf den Beinen gehalten. Man hat gesehen, er will sich nicht hinpacken so. Er will stehen bleiben. Er wollte auch den Kampf bis zu Ende führen. kurz vor ein paar Sekunden vor Ende, er hat es ja auch fast geschafft, aber ich meine, wenn du nur noch kassierst, ob das jetzt so toll ist, dann über die Runde zu kommen, weiß ich auch nicht. Das ist so ein Sieg, ist es jetzt auch nicht. Also es war halt schon am Ende so ein bisschen gesundheitsgefährdend auf jeden Fall für mich. So, es war jetzt schon zu viel, weil du wusstest einfach, er läuft nur noch weg, er wehrt sich nicht mehr richtig und hat einfach keine Kraft mehr und ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Die Vorbereitung war dann vielleicht dann doch nicht so effektiv. Aber sehr schade auf jeden Fall, wieder ein deutscher Boxer, der im Ausland verloren hat. Ja.
Manchmal ist das halt, was heißt manchmal? Meistens ist das leider so. Du hast, was wir ja in den letzten Folgen halt auch schon mal besprochen haben, ist, mit dem Stil, wie du ihn in Deutschland momentan lernst und so, wirst du halt international nicht mithalten können. Es sei denn, du holst dir ausgesuchte Gegner. Eine andere Veranstaltung, die auch in dieser Woche stattfand in England, war am Freitag in der Wembley Arena in London. Dort hat Eddie Hearn mit Matchroom Boxing veranstaltet. Ich glaube, die haben da, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar einmal komplett aufgebaut und die lassen die Sachen da direkt stehen, weil sie jetzt öfters da was veranstaltet haben. Den Hauptkampf bestritt Billy Joe Saunders gegen Martin Murray. Ein Kampf, den man sich angucken kann, aber nicht, also noch angucken kann, wenn man The Zone-Kunde ist, aber nicht angucken muss. Das war eine eindeutige Vorstellung von Saunders. Er hat jede Runde auch in meinen Augen klar gewonnen. Martin Murray ist zwar ein cooler Gegner, aber was heißt ein cooler Gegner? Ist ein unangenehmer Gegner, aber man hat halt auch ihm einfach angemerkt, dass er schon Ende 30 ist, schon ein paar Niederlagen auf dem Tacho hat und einfach ganz oben nicht mitmischen kann. Das Gesicht sah am Ende des Kampfes auch gut gezeichnet aus. Ich denke, das dürfte jetzt nochmal für ihn ein kleiner Payday gewesen sein und das dürfte auch dann das Ende einer doch ganz respektablen Karriere gewesen sein. Auch wenn nie ein großer Titel dabei war, aber er schwamm irgendwie immer vorne mit so in den letzten Jahren. Gerade in Deutschland kannte man ihn ja auch aus vielen Kämpfen, wie zum Beispiel gegen Arthur Abraham. Der Hauptkampf des Wochenendes, der fand aber nicht in England statt. Der fand statt im AT&T Stadium in Arlington, Texas. Dort kämpfte im Hauptkampf Errol Spence Jr. gegen Danny Garcia um den WBC-Titel im Weltergewicht und den IBF-Titel im Weltergewicht. Errol Spence meldete sich nach seiner, langen Karrierepause zurück, nachdem er ja auch diesen schweren Autounfall hatte. Und Eugen, was sagst du zu dem Kampf? Wie hat er sich trotz dieser langen Pause gegen einen doch, muss man ja sagen, auch ausgesprochenen Weltklasse-Gegner wie Danny Garcia geschlagen?
Insgesamt sehr gut. Also mir hat Errol Spence schon sehr gut gefallen. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass er ja vielleicht nicht mehr so diese alte Leistungsfähigkeit erreicht, weil der Unfall, der war ja schon brutal und man wusste ja nicht so ganz, was man erwarten konnte. Und ich fand, er hat seine Sache doch sehr gut und sehr souverän gemacht. Kampf gegen 117, 111, zweimal 116, 112 aus. Ist auch so okay. Und ich meine, Danny Garcia ist halt immer noch ein wirklicher Spitzenboxer. Und Errol Spence ist natürlich, ja, man kann schon fast sagen, ein Pound-for-Pound-Kandidat. Und sicherlich auch irgendwann potenzieller Gegner für halt Crawford oder Alvarez. Aber er hat schon gut gemacht. Allerdings fand ich schon, dass er nicht so ganz bei 100% war. Also körperlich fand ich, war da auf jeden Fall noch Luft nach oben, so von der Koordination, vom Handspeed her, so ein Tick schlechter als früher, fand ich ihn. Also schon so, schon echt super, aber ich glaube, er ist so bei, weiß ich nicht, 90, vielleicht 95%. Ich glaube, ein Tick geht noch mehr. Oder vielleicht ist er auch einfach ein Tick verloren gegangen. Das kann auch sein, weil ich, also wirklich so bei 100% habe ich ihn noch nicht gesehen, aber so knapp drunter. Also das war schon ziemlich stark und damit hat er halt gezeigt, dass er ja sich schon vor niemanden verstecken muss. Ich denke nur, wenn es dann irgendwann mal gegen Crawford oder Alvarez gehen sollte, also in die ferne Zukunft, ist es auf jeden Fall nötig, dass er auch wieder bei 100% ankommt. Ob er das tut, weiß ich nicht. Vielleicht irre ich mich auch, dass er nicht wieder, dass er ja, vielleicht, ne, ich weiß nicht, es ist halt immer schwer zu sagen, wie stark jemand war, aber überhaupt so gegen Garcia auszusehen, ist schon enorm stark, weil Garcia ja, hat auch gegen alle möglichen Elite-Boxer auch immer nur, wenn er verloren hat, hauchdünn verloren und wenn er gewonnen hat, oft natürlich auch hauchdünn oder umstritten, aber hat allen unglaublich enge Kämpfe abgeliefert und Spence da so, ich will nicht sagen durchmarschiert, aber das so klar gestaltet, ist schon wahnsinnig gut gewesen. Also auf jeden Fall Respekt und man muss auf jeden Fall weiter mit ihm rechnen. Auch wenn er meiner Meinung nach halt nicht ganz wieder diese 100% erreicht hatte. Aber nach so einer langen Pause ist das ja auch keine Schande, ne? Und es ist ja auch nur meine Einschätzung, ich weiß nicht, wie die Zuhörer das sehen, könnt ihr vielleicht mal schreiben, ob ihn auch wieder bei 100% gesehen hat, aber für meine Begriffe fehlte da so ein Tick. Es war schon wirklich exzellent, aber so Tick fehlte halt noch, fand ich. Aber er hat es wunderbar gemacht, von daher kann man da auch nichts groß kritisieren. Es ist halt nur so das, was ich denke im Moment.
Ja, ich kann nur sagen, was Sean Porter dann noch gesagt hat. Er war ja als Kommentator da. In der ersten Hälfte des Kampfes war er überzeugt, dass Spence schon bei 100% ist. Also er meinte, er ist zurück bei 100%, aber es ist halt seine Einschätzung. Er war auch ein bisschen aufgeregt bei dem Kampf. Aber ich fand auch, dass er eigentlich echt eine gute Figur, also ich finde nicht, dass man ihm seinen Unfall so angemerkt hat, ne? Also eigentlich eine krasse Leistung für so einen Unfall, so. Also da muss man sich echt fragen, so, also der ist natürlich auch von sehr hohem Leistungsniveau da ja abgefallen quasi, aber das ist schon krass, so im Ring da aufzutreten und so klug auch zu boxen und mit seinem Jab eigentlich diesen ganzen Kampf so zu dominieren. Und er hat für mich auch den Kampf auf jeden Fall gemacht. Er ist nach vorne gegangen, er hat ja mit seinem Jab dominiert, die Distanz bestimmt. Danny Garcia hat halt teilweise gut gekontert. Manchmal lagen die Treffer laut CompuBox, laut dieser Statistik, halt der Trefferstatistik, in manchen Runden, wie der zweiten, glaube ich, zum Beispiel, oder der fünften, lagen die Treffer nur sehr eng aneinander, sagen wir so. Einer hat einen Treffer vielleicht mehr als der andere. Manchmal sogar Danny Garcia vielleicht irgendwie einen Treffer mehr. Aber ich finde, er sah trotzdem dann immer nicht unbedingt wie der Dominator in der Runde aus, weil, ja, weiß ich nicht, weil er halt immer noch ausgewichen ist, nach hinten gegangen ist und nicht wie der stärkere Mann für mich im Ring aussah. Obwohl er natürlich auch harte Schläge zum Körper trotzdem auch gelandet hat und gute Konter angebracht hat, sich gut im Oberkörper bewegt hat, aber der stärkere war meiner Meinung nach auch eindeutig Errol Spence. Ist natürlich auch schwer, gegen einen Linksausleger und so zu boxen. Danny Garcia ist ja auch einmal ausgerutscht und so. Und ja, am Anfang hat er auch mal nachgeschlagen nach der Glocke, ein bisschen unsauber nach der zweiten Runde. Ja, aber insgesamt zwei extrem krasse Boxer, sehr gute Boxer. Und ja, besonders die Boxhose von Errol Spence war aufsehenerregend. Falls ihr sie nicht gesehen habt, dann, das war sie, pink, schwarzer Glitzer und dann auch noch Fell. Fell an den Seiten und auch Fell an den Hosen, also auf jeden Fall sollte man sich
genauso wie es sein muss, ne?
Ja, und pink ist auch immer gut.
Kommen wir zur Vorschau. Das kommende Wochenende hat so ein paar Highlights, ein paar mittlere Sachen und ein paar niedrigere Sachen. Fangen wir mal mit was eher Kleinem an. Nächste Woche Samstag am 12. Dezember kämpft im Maritimhotel in Magdeburg, oder? Ich vermute jetzt, dass da was stattfinden soll. Ist eine Veranstaltung von SCS auf dem MDR zu sehen. Hauptkampf ist Roman Fress. Laut Boxrec steht da aber noch kein Gegner. Die Kollegen von Boxen.de haben aber geschrieben, dass er wohl gegen Francesco Versace boxen soll. Wenn man sich jetzt aber die Fightcard bei Boxrec so anguckt, Stand 6.12.2020, stehen da noch drauf Tom Jemski, Jürgen Uldey, Nina Meinke und Arthur Ohanian Beck. Und nur gegen Tom Jemski steht bisher ein Gegner fest. Überall sonst steht nur TBA. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass aufgrund der momentan verschärften Lockdown-Maßnahmen, kann ich mir gut durchaus vorstellen, dass diese Veranstaltung, nennen wir es so, wahrscheinlich gar nicht stattfinden wird. So, da jetzt kein Gegner feststeht, denke ich, können wir auch nicht wirklich über größere Prognosen sprechen. Größenordnungstechnisch dürfte der größte Kampf aber nächste Woche in der Wembley Arena in London stattfinden. Dort kämpfen im Hauptkampf um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht, der laut nach WBA, IBF, WBO und IBO, Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev. Auch so ein Kampf, über den ich mir gar nicht so... Eigentlich brauche ich da gar nichts zu sagen zu dem Kampf, weil Pulev hat mich die letzten Jahre auch nicht sonderlich überzeugt. Und er ist damals gegen Wladimir Klitschko übelst verprügelt worden. Anders kann man das gar nicht umschreiben. Also in was für Dinger der da reingerannt ist von Klitschko, das war mehr als ungesund. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr das anders seht. Fangen wir mal mit Samira an.
Ich glaube auch, der große Hype so in diesem Kampf ist deswegen auch nicht so ausgebrochen, weil die meisten den Kampf jetzt auf dem Zettel nicht so spannend finden. So, man kann sich natürlich immer irren, man wird ihn trotzdem gucken, zumindest ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bestimmt auch. Aber irgendwie weiß man schon so gefühlt, wie das ausgehen wird. Also die Chancen für Pulev da zu gewinnen sind halt sehr gering, gerade weil er auch keine One-Punch-Power hat. Seine K.O.-Quote liegt bei 48,28%, das ist jetzt auch nicht übermäßig. Deswegen das, wo, also was man eigentlich für Joshua braucht, um ihn halt gefährlich zu werden, was Andy Ruiz halt auch hatte, ist halt so Power in den Fäusten, ne? Und diese Explosion, dass du so nach vorne springst und ihn halt schockst mit irgendwelchen harten Händen. Und so boxt halt Pulev nicht. Also das ist halt nicht sein Stil. So, er boxt dann halt, er ist natürlich schon ein guter Techniker, er ist gut ausgebildet und so, aber eher wenig explosiv und wenig extrem harte Hände, so muss man halt so sagen. Und deswegen müsste Joshua, wird sich da nicht so viel in Acht nehmen müssen. Also ich glaube nicht, dass er da so Respekt vor den Treffern dann haben wird. Und also, weiß ich nicht, natürlich kann das doch trotzdem immer wehtun, wir sind im Schwergewicht und so, aber ich glaube, weiß ich nicht, also für jemanden wie Joshua, der dann sogar so einen guten Kampf, so einen klaren Kampf gegen Andy Ruiz Jr. gemacht hat, so im Rematch, obwohl er gegen ihn schwer K.O. gegangen ist beim ersten Mal, zeigt ja auch, dass er psychisch auch stark ist und so, und er hat ja auch schon gegen ganz andere Leute geboxt. Und von daher sollte das eigentlich, man muss sich nur fragen, geht es über die Runde oder ist es vorzeitig so, ne? Das ist, eigentlich geht es nur um die Frage so, wie endet der Kampf? Aber da ja auch schon andere Leute vorzeitig, wie Povetkin gegen ihn verloren haben und Klitschko auch, also weiß ich nicht, es wäre schon eher überraschend, wenn Pulev über die Runden kommt, würde ich sagen. Also eigentlich müsste er es vorzeitig beenden, oder? Was meint ihr?
Nee, also ich, wenn alles was nach einem K.O. später Runde 5 wäre, wäre enttäuschend.
Ja, ne?
Eugen, siehst du es anders?
Nein, das wird so ähnlich enden, denke ich, wie Klitschko gegen Pulev, ne? Also so stelle ich mir das vor. Alles andere wäre eigentlich schon eine große Überraschung, wenn er da über die Runden käme oder wenn er da irgendwie auch schon irgendwelche Probleme bringen würde, aber das ist eigentlich, ich will nicht sagen, undenkbar, aber da rechnet ja niemand mit. Deswegen, das ist so ein Kampf, so Stay-Busy-Kampf, den nimmt auch niemand ernst. Der erzeugt auch gar keinen Hype, der ist auch von so medial, findet der fast gar nicht statt. Der ist einfach von nicht großem Interesse, weil ich denke, die ganzen Fans, die Öffentlichkeit, niemand rechnet damit, dass Pulev da ja die Waffen hat oder irgendwie Joshua gefährlich werden könnte. Also deswegen redet auch keiner wirklich über den Kampf. Ja, er wird stattfinden, aber
wissen wir denn, ja, wo der übertragen wird in Deutschland?
Der Herausforderer.
Wird bei The Zone übertragen. The Zone, ist ja ein okay. Matchroom-Ding.
Ach so, okay.
Den werden wir da sehen. Die Undercard werden wir ja dann auch sehen können, die ganz interessant ist. Unter anderem zu nennen werden der Martin Bekoli gegen Sergei Kusmin um den vakanten WBC-Titel international. Ist ein 3-Sterne-Ding, finde ich interessant, beide 15 Kämpfe, also 15 Siege, eine Niederlage, auch im Schwergewicht Huey Fury, der Cousin von Tyson Fury, gegen den Veteran Mario Schwach, auch ein 3-Sterne-Kampf, ist auch gar nicht mal so uninteressant. Im Cruisergewicht Lawrence O'Coley, 14 Siege, keine Niederlage, kämpft um den vakanten WBU-Titel im Cruisergewicht gegen einen noch nicht genannten Gegner. Wer weiß, vielleicht wird das Ding aber auch noch abgesagt. Das kann ja auch sein. Von daher, auch wenn der Kampf jetzt keine große, der Hauptkampf keine große Spannung verspricht, denke ich auch, dass ich ihn mir auf jeden Fall angucken werde, weil es halt einfach die Weltmeisterschaft im Schwergewicht ist.
Natürlich, auf jeden Fall. Weil es immer eine Überraschung geben kann, was man natürlich nur mit einer sehr kleinen Prozentanzahl glaubt. So. Aber ich glaube, das Größte auch an dem Kampf ist, man darf halt auch nicht vergessen, Anthony Joshua ist 31 und Kubat Pulev ist 39. Ne? Das darf man halt bei diesem Kampf auch nicht so vergessen. Das wird wahrscheinlich auch einen Ausschlag geben, wenn man sich dann so die hinteren Runden anguckt oder umso länger es dauert, wird man das wahrscheinlich auch umso mehr sehen, gerade nach dieser Pause mit Corona und wahrscheinlich auch nicht so perfekte Vorbereitung und so.
Vermutlich. Noch ein Kampf, der aus deutscher Sicht interessant sein dürfte, ist nächste Woche Samstag in Florida am Airport Hilton in Miami Beach. Dort kämpft Noel Gevo im Hauptkampf gegen Jesse Bryan um den WBC-Titel im International vom Cruisergewicht. Noel Gevo schon seit einer geraumen Zeit auch in Miami beheimatet und kämpft dort auch im Fifth Street Gym, wo unter anderem auch Christian Thun kämpft. Jesse Bryan ist ein, ich nenne das jetzt mal ein guter Aufbaugegner, Platz 58 in der amerikanischen Weltrangliste, aber Platz 347 in der internationalen Weltrangliste sollte für Gevo zu machen sein.
Ja, also auf jeden Fall denke ich mal, dass er da reingeschickt wird, um Stay Busy-Kampf zu machen. Aber die Frage ist halt, was ich mir bei Gevo so stelle. Ich meine, nachdem er echt einen sehr guten Kampf gegen Myres Briedis 2018 gemacht hat, kommen halt irgendwie mit 3 Sternen so, kommen jetzt halt nur noch so 1-Sterne-Kämpfe, ich verstehe halt so den Abstieg nicht so richtig. So, okay, jetzt wegen Corona kann man das schon so erklären, aber es hat ja auch schon vorher angefangen. Seinen letzten Kampf hat er ja dann am 15.06.2019 gegen Isosa Mondo in Riga irgendwie gemacht. Aber das war jetzt auch nicht irgendwie, es war dann auch nur 8 Runden, 1 Stern. So, nachdem man halt gegen so ein Brides im Ring stand, finde ich, muss man, also das Niveau wird halt leider nicht gehalten. Ne? Leider, er hat halt angefangen, so gegen bessere Leute zu boxen. Ja, genauso wie Christoph Lodacek, also er hat ja schon gezeigt, dass er echt sowas drauf hat. Ich weiß nicht, wenn man dann so absteigt, ist ja eigentlich nicht so der Sinn, ne, einer Karriere, dass man dann irgendwie wieder sich zurückentwickelt. Also bei ihm sieht es halt so aus, ne? Das hat natürlich vielleicht auch was mit seinem fehlenden Management oder so zu tun, aber so seiner sportlich wird es ihn wahrscheinlich jetzt nicht so weiterbringen in den Ranglisten, sagen wir mal so.
Bei wem er gerade unter Vertrag ist, weiß ich nicht. Ich denke aber schon, dass das wahrscheinlich das auch mit dem Management zu tun hat. Er ist ja nicht mehr bei Sauerland unter Vertrag, soweit ich das mitbekommen habe. Sauerland hat momentan auch einfach nicht mehr hatte auch schon damals nicht mehr so die großen Connections, um einen jetzt einmal auf große Cards zu bringen. Die Frage ist jetzt halt, ich denke schon, dass er irgendeinen Plan hat, sonst würde er jetzt nicht nach Amerika gehen und in Amerika auch trainieren, wenn da niemand ist, der in ihm irgendeiner Form was zu machen sieht. Von daher denke ich, müssen wir da jetzt einfach mal abwarten. Für viele jetzt natürlich, ist ja durch Corona ja auch das ein bisschen eingeschränkt gewesen, jetzt was Kämpfe betrifft, deswegen, das dürfte auch ein Faktor sein. Gucken wir einfach mal, was das nächste halbe, dreiviertel Jahr so bringt, weil ein Kampf jetzt gegen Jesse Bryan sollte jetzt nicht großartig Körner lassen. Von daher denke ich, sollte er jetzt gucken, dass er möglichst viel und in den nächsten Monaten kämpft, damit er halt seine guten Ranglistenpositionen nicht verliert. Kommen wir zu einer unserer beliebtesten Kategorien unseres Podcasts und die lautet:
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und da haben wir Hörerfragen erhalten. Einmal bei YouTube vom Detlef. Wie würde der Mike Tyson aus dem Jones-Junior-Kampf gegen Mahmoud Shah, Mark DeMori oder Dennis Lewandowski aussehen? Alter Falter. Also die Frage leite ich an euch weiter, weil ich habe mal in einem Podcast was gesagt. Und man muss sich immer an dem messen lassen, was man gesagt hat. Ich will nicht mehr über Manuel Shah sprechen, bis der wieder kämpft. Ich will es einfach nicht. Denn der hat's doch echt nicht verdient, dass wir über den sprechen, ohne dass der mal irgendwie auch kämpft. Deswegen leite ich die Frage mal an dich weiter, Eugen.
Aber du kannst ja auch über Dennis Lewandowski reden.
Da steige ich wieder ein, aber bei Sharp, nein, da weigere ich mich.
Oh, gute Frage. Also ich weiß nicht, ich finde Marc Demouri oder Dennis Lewandowski jetzt nicht sonderlich stark, aber ob der Mike Tyson... Boah, der zwar zweifellos gegen Roy Jones für mich auch oder für alle wahrscheinlich gewonnen hat und auch solide aussah, aber wenn man sich Roy Jones ansah, der Mann ist halt echt Schott und Enzo Macrinelli hat ihn einfach zerstört und ja, der auch Schott ist. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Mike Tyson, so gerne ich das sehen würde und so sehr ich mir das wünschen würde, dass er noch gegen zumindest solide Leute gewinnen würde. Vielleicht so gegen ganz verheerende Journeymans, ja. Aber so ein bisschen bessere Leute, da täte ich mich schon schwer mit. Was
Das heißt also, gegen ein Rematch gegen Danny Williams sollte er schaffen.
Ja, das ist klar, aber weil der auch einfach bei jedem Jab hurt ist, ne, und einfach auch nicht mehr in den Ring gehört. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich ihn eigentlich nicht mal mehr in so einem Showkampf sehen wollen würde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Danny, also selbst von dem alten Mike Tyson würde er wahrscheinlich noch so kassieren, dass er da hört, wer. Also den will ich eigentlich gar nicht mehr im Ring sehen. Aber ja, schwer zu sagen. Ich weiß nicht, was denkst du darüber, Samira?
Ja, ich finde es auch schwer zu sagen, weil halt Mike Tyson erstens einen Showkampf gemacht hat. Also ist halt so, auch wenn er halt schon ernsthaft geboxt hat, aber das war halt über 2 Minuten. Und wenn wir jetzt von echten Kämpfen reden, mit aktiven Boxern, und das wären ja, ich weiß jetzt nicht, ob damit Showkämpfe, aber hier steht ja nur Kampf, damit deswegen ist da wahrscheinlich ein offizieller Kampf gemeint. Das heißt, da würde ja die Distanz schon mal viel höher werden und auf jeden Fall 3 Minuten geboxt und dann eher so, weiß nicht, ob jetzt 8 oder 10 Runden kann man ja dann ausmachen. Es wird ja nicht um irgendeinen Titel gegen Magde Mori oder Dennis Lewandowski oder machen. Ja, okay, wir gegen Manuel Mahmoud Shah, vielleicht schon, aber kann man gleich WM-Titel boxen. Ja, aber ich glaube, man darf, also es ist natürlich schwer jetzt zu sagen, ja, Mike Tyson wird jetzt Dennis Lewandowski ausnocken, weil ich glaube, dass ich müsste Mike Tyson erstmal in der normalen Distanz boxen sehen, 3 Minuten. 8 Runden, um seine Kondition einschätzen zu können, weil das ist echt, bei Dennis Lewandowski weiß man zum Beispiel, er kann halt eine längere Distanz über 3 Minuten stehen bleiben und ja,
Oh, er kann stehen bleiben.
ja,
Er
ja,
bewegen kann
ja,
er
ist
sich
jetzt
nicht.
nichts, ja, ich meine, so viel Schlagen wird er vielleicht dann nicht können, aber er kann natürlich auch schnell K.O. gehen, aber ich meine, er ist jetzt, zumindest hat er irgendwie die Kondition, dass er das schaffen kann, sagen wir mal so. Manuel Char, Mahmoud Char, muss ich mich noch dran gewöhnen. Ja, ist halt schwierig. Der hat ja eh eine ganz lange Pause. Er hat ja auch schon OPs hinter sich. Der ist, glaube ich, körperlich auch nicht mehr der Fitteste. Also weiß ich nicht. Also, Mike Tyson könnte jeden am Anfang K.O. schlagen, würde ich einfach mal sagen. So, wenn er Glück hat und irgendjemand Respekt hat, dann könnte er bestimmt jeden am Anfang K.O. schlagen. Aber es könnte sein, dass er vielleicht die Distanz nicht schafft. Es könnte auch sein, dass er die Kämpfe, ja, gewinnt. Ich kann mich da echt nicht festlegen, weil ich seine Kondition nicht kenne. Ich habe ihn ja schon mal unterschätzt. Ich dachte auch, seine Kondition wäre beim Showkampf schlechter. Da war sie halt gut. Wenn sie da noch besser werden kann, dann könnte er bestimmt auch mit den Genannten vielleicht mithalten. Ich weiß es nicht, aber ich denke schon. Also vielleicht würde er nicht gewinnen oder so. Vielleicht würde er wirklich irgendwann zu müde werden, aber er war schon ganz gut drauf. Also er hat manche Kombinationen, wenn man von denen getroffen wird, ich glaube, da kann man schon umfallen. Also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, dass ob jeder jetzt so diesen Klammerstil boxen kann, den Roy Jones an den Tag gelegt hat. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Aber ja, ist eine schwierige Frage. Da fehlen uns noch ein paar Informationen, um die wirklich richtig beantworten zu können.
Ich werte das aber auch eher als eine Spaß-Scherzfrage.
Wer
Ja, komm, also ganz ehrlich, wenn du sagst, oh, Mike Tyson, der sah aber gut aus, wie würde der gegen Dennis Lewandowski aussehen?
Ja.
Bitte.
Ja, natürlich. Also, wen interessiert auch der Kampf?
Ja.
Weil Mike Tyson weiß gar nicht, wer Dennis Lewandowski ist. So, keine Ahnung. Also, ich
Vermutlich.
meine, so, der macht nur Showkämpfe, die ihm Geld bringen. Da kommt eher so ein Evander Holyfield in Frage oder so. Und nicht irgendwie ein Magde Mori oder Dennis Lewandowski. Ist halt so. Der macht auch keine echten Kämpfe. Der macht es halt aus
Mark
Spaß
de
und.
Mori macht auch keine echten
Ja.
Kämpfe.
Okay, auch andere machen keine echten. Ja, das stimmt auch wieder.
Kommen wir mal zu einer anderen Frage. Der Steffen hat via Mail geschrieben. Hallo, liebes Box-Podcast-Team. Erstmal ein Lob. Ich finde euren Podcast echt informativ und toll und bereichert einmal die Woche meinen Abend. Vielen Dank dafür. Finde es gut, wie ihr auch auf die Zuschauerfragen eingeht. Jetzt einfach mal meine Fantasiefrage. Was haltet ihr von einem WM-Fight gegen WBA regulärer Gürtel? Mahmoud Shah gegen Mike Tyson. Ach komm bitte! Ach
Für den
Leute,
extra.
ernsthaft! Glaubt ihr, Tyson hätte eine realistische Chance? Ich würde mich freuen, wenn ihr Char endlich wieder boxen dürfte. Der Kampf mit Trevor Bryan, sagt mein Bauchgefühl, kommt wohl nicht zustande. Leider viel Pech und schlechtes Management bei Char in der Vergangenheit. Würde mich freuen, wenn meine Frage
Was?
es in die Sendung schafft. Schönen zweiten Advent.
Ja, die
Das
Frage
macht ihr
haben
doch
wir.
absichtlich.
Um dich zu ärgern.
Ja.
Ja, weil die Frage ist echt, ich habe sie mir nicht ausgedacht. Aber wir haben sie eigentlich schon beantwortet. Aber ich meine, die Leute finden es anscheinend interessant. So, keine Ahnung. Die Leute denken ja, halt, dass Mike Tyson nochmal Weltmeister werden, also echter Weltmeister werden kann wahrscheinlich.
Ja, die ist. Denken wahrscheinlich auch, dass die Mitglieder von Rammstein auch im privaten Leben brennen.
Ey. Und feiern.
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich meine, schlechtes Management, Bashar, ich würde sagen eher exzellentes, weil wenn man das mal runterbricht bei ihm, was kann er? Er hat weder Skill, noch hat er irgendwie Punching Power, noch besiegt er gute Leute. Das, für mich ist das einfach, wie soll ich sagen, ein Boxhochstapler wär zu dreist, wenn ich das sagen würde. Aber also, ich weiß nicht, er geht gegen solide Leute, Brides schwer K.O., Povetkin schwer K.O., verliert gegen Grant, hat er gewonnen, sorry, gegen Duopas. Ja, und weiß ich nicht, und wenn man die Kämpfe gegen Dennis Bakhtov sieht oder gegen Konstantin Eirich, muss man sich mal fragen, wie echt diese Kämpfe waren. Den Eirich hat er besiegt, ohne den einmal so wirklich zu treffen. Für mich stellen sich da so die Nackenhaare auf. Außerdem gab es einige Kämpfe in der Vergangenheit, zum Beispiel gegen Pedro Carrion oder so, die er auch verloren hat. Der hat zwar auf dem Papier gewonnen, aber die alle Beobachter, die es so gesehen haben, haben mir jetzt Char nicht unbedingt vorne gesehen. Und für mich, klar, hat er irgendwie einen Gürtel, aber irgendeinen von der WBA, wo es 78 Gürtel gibt, oder keine Ahnung, wie viel WM-Gürtel und Interims-Champion und Gold-Champions und Diamant-Champions es da mittlerweile gibt. Aber das nimmt ja keiner wirklich ernst, oder? Oder nimmt ihr Char als irgendwie ernsthaften Weltmeister? Das macht doch, also wahr, das nimmt doch, also weiß ich nicht. Für mich hat er so keine wirkliche Relevanz. Für mich ist er ja nicht mehr als ein Journeyman so vom Level, ne? Oder ein solider Journeyman. Aber ich nehme ihn nicht wirklich als professionellen Boxer wahr, weil wenn man die Kämpfe gegen Povetkin oder Brides sieht, dann ist einfach boxerisch ein Klassenunterschied, ohne jegliche Chance, da irgendwie was zu reißen, weder nach Punkten noch von der Schlagkraft her, da ist einfach echt wenig da. Und für mich hat er persönlich keine großartige Relevanz in der Schwergewichtsszene. Deswegen frage ich mich auch immer, warum Leute sowas fragen. Aber
ja, weil er halt sehr auf sich aufmerksam macht, so, genau. Ne? Also weil er hat einen YouTube-Channel, er veröffentlicht da Videos über sein Leben. Natürlich, sportlich ist es natürlich eine andere Sache, aber er ist ja auch nicht mehr bei Boxrank gelistet. Ich meine, spielt er ja auch eigentlich sportlich keine Rolle, weil sein letzter Kampf war am 15.11.2017 gegen Alexander Ustinov. Das ist halt schon sehr, sehr lange her und seitdem trägt er halt einen Titel, den er überhaupt nicht verteidigt und wo er auch keine Anstalten macht, den irgendwie zu verteidigen. Ich meine, es sieht halt auch nicht so aus, als würde er den unbedingt verteidigen wollen. Also natürlich sagt er auch, er wollte immer kämpfen und die anderen haben irgendwie die Kämpfe abgesagt. Aber wenn du wirklich unbedingt kämpfen willst, dann kannst du auch in Deutschland irgendwo in den Ring steigen, den Titel einmal verteidigen gegen irgendjemand anders. Du musst ja nicht immer gegen sonst wen boxen erstmal. Ich meine, was meinst du, wie ist man in Shape, wenn man das letzte Mal 2017 im Ring stand? Also keine Ahnung, wenn man die ganze Zeit irgendwie unterwegs ist und irgendwie andere Pressearbeit macht und so. Also er kann das halt gut, er kann sich gut präsentieren, verkaufen, irgendwie Geschichten erzählen, sich die Leute anscheinend dazu bringen, dass sie über ihn reden. Ich meine, das ist ja auch eine Kunst, das können viele andere nicht, die vielleicht besser boxen, aber so persönlich kann ich nichts Schlechtes über ihn sagen. Ich fand ihn immer echt sympathisch, wenn ich ihn getroffen habe, auch höflich und so. Da so als Mensch kann ich echt nichts Schlechtes über ihn sagen, aber so als Boxer muss er natürlich erstmal, bevor wir weiter über ihn sportlich reden, sollte er erstmal wieder in den Ring steigen und irgendeine Leistung abbringen. Ich meine, das kann ja auch jetzt ein Aufbaugegner sein, das reicht ja auch schon, aber das braucht er ja wahrscheinlich auch erstmal. Ich meine, was denkt er, dass er gleich jetzt gegen sonst wen boxt, gegen Wilder oder so oder Joshua? Ich meine, das endet eh ganz böse. Deswegen, ja, soll er das erstmal machen und dann reden wir weiter über ihn.
Ich sehe das jetzt schon kommen. Die nächste Folge, wieder irgendwelche Fragen. Was glaubt ihr, wer würde gewinnen? Mahmoud Shah oder, was weiß ich, Bugs Bunny? Irgendwas in der Richtung wird da schon kommen. Also Gesprächsstoff wird er uns immer liefern.
Ja, weil man muss sagen, Bugs Bunny war im Film Space Jam noch gut in Form, ne? Also,
ja, stimmt.
Ja, das ist ja auch gerade mal 24 Jahre her. Also das sollte gehen. Hat jetzt 24 Jahre gehabt, sich auszuruhen. Jetzt greift er nochmal an, auch wenn es ein anderer Sport ist.
Ja. Hardcore. So,
haben wir noch eine Frage zu Mahmud Shah? Nein, zum Glück nicht. Ich sag jetzt einfach mal, Ohl hat bei Facebook uns geschrieben und hat uns zwei Fragen geschrieben. Erste Frage: Was haltet ihr von Evgeny Romanov gegen Deontay Wilder? Romanov ist jetzt bei 15-0 bei den Profis. Er hat ja damals bei den Amateuren Wilders mehrmals niedergeschlagen, bevor ihn gestoppt hat. Man kann echt sagen, Wilder wurde noch niemals auch nicht im Entferntesten so geführt bei den Profis. Romanov wischte ja den Boden mit ihm. Denkt ihr, dass Romanov Wilder auch bei den Profis schlagen kann? Das ist eine gute Frage, die ich so gar nicht beantworten kann, weil ich noch nicht so wirklich viel von Romanov gesehen habe. Man sieht, das, was ich aber gesehen habe, zeigt aber auch, da ist sehr viel vorhanden, der kann was. Die Frage ist aber, wie kannst du halt das, was du bei den Amateuren hattest, auf die Profis ummünzen? Man darf auch nicht vergessen, Wilder hatte gar nicht so viel Amateurkämpfe. Ich glaube mittlerweile sogar weniger Amateurkämpfe, also er hat, glaube ich, weniger Amateurkämpfe, als dass er Profikämpfe hat, wenn ich mich richtig erinnere. Eugen, hast du da was Näheres?
Ja, also ich habe mir den Kampf nochmal angeschaut und sicherlich ist Romanov ein exzellenter Amateur gewesen, auch exzellenter Profi. Ich denke, der Kampf wäre sicherlich interessant und ich meine, alles, was irgendwo in Russland rumboxt und ungeschlagen ist und eine gute Amateurlaufbahn hat, ist einfach gut. Ne? Das ist einfach eine Menge Qualität da im ehemaligen Ostblock vorhanden. Man darf allerdings nicht vergessen, bei dem Kampf, der ist 12 Jahre her und Wilder hat jetzt nicht von Kindesbeinen an das Boxen gelernt, sondern ist auch relativ spät angefangen und er war noch sehr, sehr roh, der Wilder. Ne? Der war auch schon gut, aber er war sicherlich boxerisch noch nicht so weit, wie es heute ist. Ich meine, heute ist er auch noch nicht boxerisch exzellent oder so, sondern lebt halt von seiner Power, aber damals war er noch deutlich roher und ich fand auch physisch noch nicht so massiv, wie er es vielleicht heute ist. Schon stark auch, aber...
Darf man ja auch nicht vergessen, er hat damals auch nur bis 90,7 gekämpft.
Ja, und Romanov ist sicherlich jetzt... ich meine, der ist ja auch ähnlich alt. Ich weiß nicht, wie da so die boxerische Weiterentwicklung gegangen ist, aber ich denke, er wird auch nicht unbedingt schlechter geworden sein. Gute Frage, ob er ihn schlagen könnte, weiß ich nicht. Dazu müsste Romanov wahrscheinlich erstmal noch ein paar ernstzunehmendere Gegner im Heavyweight besiegen. Zuletzt Lajkovic geschlagen, schöner Name, aber ist natürlich auch jenseits von Gut und Böse. Ich denke, das wird die Zeit zeigen, wie Romanov aussehen wird, wenn die Gegnerschaft stärker wird. Also wenn er da weiter so performt und die auch der zerstört, dann hat er natürlich Chancen gegen Wilder. Aber das muss er erst mal beweisen. Und bis dahin ist es ein langer Weg und ist halt auch ja schon 35. Ich meine, es ist kein uraltes Alter für ein Heavyweight, aber ja, also
viel Zeit ist weiß viel ich Zeit nicht. Ist da auch nicht mehr.
Ja gut, Wilder ist auch 35 jetzt, ne? Boah, ob er den schlagen würde, keine Ahnung. Ich würde Stand heute tendenziell sagen, nein, aber unmöglich ist es nicht, weil er ist ein ungeschlagener Boxer mit exzellentem Hintergrund und wer weiß, ne? Vielleicht ist er so ein Enigma, wo Wilder der Stil einfach nicht liegt. Aber wie gesagt, Wilder ist heute auch deutlich weiter boxerisch körperlich. Ist eine interessante Frage und es wäre eigentlich auch wirklich ein interessanter Kampf. Also wenn Wilder nichts zu tun hat, warum nicht, ne? Soll er mal den Romanov boxen? Hätte ich jetzt so keine Einwände gegen, finde ich äußerst interessant. Ist ja sowieso die Frage, wie es mit Wilder demnächst weitergeht, ob es da nochmal einen Kampf gegen Fury gibt oder ob er nochmal einen Aufbaukampf macht. Aber Romanov, definitiv jemand, den man auf jeden Fall auf dem Radar haben muss. Wie grundsätzlich, wenn man bei Boxer sich die Rankings mal durchschaut, alles, was da irgendwie aus dem Ostblock ist, aus egal, Kirgisien, Kasachstan, Ukraine, alles, was da umgeschlagen ist mit guten Amateurhintergrund, ist meist auch unglaublich stark. Also Chancen sind definitiv da. Aber Stand heute Wilder.
Die zweite Frage. Was haltet ihr von Vitali Zypko? Er hatte ja leider die Persönlichkeit eines nassen Handtuchs, wie man heutzutage despektierlich sagen würde. War schlecht vermarktbar in Deutschland, sprach kein Deutsch, sein Stil war ein bisschen langweilig. Nicht der größte K.O.-Puncher, aber ein effektiver Techniker mit genug Bums, um seine Gegner systematisch auseinanderzunehmen. Bei richtiger Förderung hätte er meiner Meinung nach Weltmeister werden können. Damals waren allerdings selbst Kämpfer wie Golovkin und Jinchuruk nur Lückenfüller bei den deutschen Veranstaltungen und erhielten niemals die Unterstützung, die sie verdient hätten. Wie schätzt ihr das damalige Potenzial von Zipco ein? Jinchuruk hätte auch ein ganz großer werden können, wäre er ein paar Jahre früher in die USA gegangen und nicht eher am Abendlicht seiner Karriere, als er schon auf dem absteigenden Ast war. Da muss ich auch zu sagen, da der ja auch viel unterm Radar geflogen ist, und wenn ich jetzt mir mal so den Rekord von ihm so angucke, wo er gekämpft hat, wen er gekämpft hat, schon so nicht schlecht, aber ich gebe zu, ein mir an sich doch recht unbekannter Boxer. Samira, ich glaube, dir sagt der auch nichts, richtig?
Ja, genau. Zinzirup dann eher noch was als jetzt
Zipko. Dann müssen wir die Frage auch an den Eugen weitergeben, denn du kennst den, glaube ich, richtig?
Ja, ich habe auf jeden Fall noch einen Begriff. Damals hatte ja Universum auch eine unglaubliche Menge an Boxern unter Vertrag, auch Leute, die heute noch aktiv sind, wie Christian Hammer, so, die damals alle unterm Radar flogen, und selbst Golovkin hat ja irgendwie auf Kentikian Undercards gekämpft und so, ne? Trotz des brutalen Amateurhintergrunds.
Das muss man sich mal geben.
Ja, und das ist so die Zeit gewesen, wo die Jungs halt gerne so nach Deutschland gekommen sind, weil sie sich wahrscheinlich auch eine ähnliche Karriere wie die Klitschkos versprochen haben. Und das Geld war noch da, das öffentliche Fernsehen war noch da, aber ja, sie haben halt nicht unbedingt so die erste Geige gespielt. Damals war halt, ich will sagen, viel zu viel Qualität so bei Universum. Hätte wahrscheinlich auch die Hälfte der Boxer gereicht, gerade irgendwie aus Osteuropa, besser weniger und sich mehr darum kümmern. Ähnliches Beispiel ist auch noch vielleicht Wladimir Sidorenko, falls ihn noch jemand kennt, der war auch exzellenter Mann, aber auch auf irgendwelchen, auf den Undercards so versteckt worden. Und ja, ähnliches kann man auch zu Zinziruk sagen, ne? Gebe ich dir recht, wenn er früher in die USA gegangen wäre, wäre wahrscheinlich auch noch deutlich mehr möglich gewesen. Und Zipko, ich weiß nicht, für mich hat er nicht so das Talent von Golovkin, diese Güteklasse, er war schon gut auch, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, er hätte auf jeden Fall in den USA auch alles à la Golovkin zerstört oder aufgemischt. Also ganz so krass sehe ich das Potenzial von Zipko nicht. Ich glaube, da wäre Sidorenko und Zinziruk schon einen Tick besser gewesen. Gerade Zinziruk wäre da, glaube ich, doch geeigneter gewesen. Und da wäre die USA auf jeden Fall ein richtiger Ort für ihn gewesen. Ja, von daher weiß ich nicht, ob Zipko jetzt so ein Riese geworden wäre. Also das glaube ich auch eher nicht.
Damit wären wir auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit unseren Einschätzungen zu den eben genannten Kämpfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, immer raus damit, aber bitte nicht zu Manuel Schaar. Bitte nicht. oder mal eine wirklich interessante Frage zu Manuel Schaar. Da kann ich mit leben, aber bitte auch. Bitte tun wir das nicht an. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Servus.
Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.